In den letzten Tagen der Vorbereitung wurde ich immer wieder an die drei Musketiere erinnert. Kennen sicherlich alle die drei Musketiere. Was ist das Motto der Musketiere? Weiß das jemand von euch? Was rufen die Musketiere? Laut. Kannst du das sagen? Beweise Mut. Einer für alle und alle für einen. Dieser Satz ist weltberühmt geworden nach der Geschichte von Alexander Dumas, französischen Schriftsteller. Und viele benutzen ihn für Werbezwecke. Einer für alle, alle für einen. Wie bin ich auf dieses Motto der Musketiere gekommen? Wir lesen uns dazu erstmal den Predigttext durch aus Römer Kapitel 5. Und dann wird euch allen klar sein, wie man eigentlich auf diesen Satz kommt. Römer Kapitel 5, die Verse 12 bis 21. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam. Aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Dennoch herrschte der Tod von Adam an bis Mose auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleiche Übertretung wie Adam. Welcher ist ein Bild dessen, der kommen sollte? Aber nicht verhält sich's mit der Gabe wie mit der Sünde. Denn wenn durch die Sünde des einen die vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den vielen überreich zuteil geworden durch die Gnade des einen Menschen Jesus Christus. Und nicht verhält es sich mit der Gabe wie mit dem, was durch einen Sünder geschehen ist. Denn das Urteil hat von dem einen her zu Verdammnis geführt. Die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zu Gerechtigkeit. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Ein Text, der sehr viele Aspekte hat, wo man viel drüber sprechen kann. Wir wollen uns aber nur die Hauptaussage des Textes einmal kurz überlegen und deswegen auch die Ergänzung zu unserem Predigtthema: Alle wegen einem, einer für alle und alle für einen. Mit dieser Predigt eröffne ich dann die Predigtreihe zu dem Oberthema Heiligung. Es wird in den nächsten Male öfters über Römer gepredigt werden, und zwar ganz konkret das Oberthema Heiligung. Wir wollen aber heute erst einmal den Grundstein legen, den Grundstein des christlichen Glaubens, wie man überhaupt dahin kommt, dass man in der Heiligung vorankommen kann. Wie kommt Paulus zu solch einer radikalen Aussicht? Alle Menschen sind Sünder. Diese Aussage ist radikal. Haben wir Menschen nicht eigentlich schon in der Vergangenheit sehr viel Gutes getan? Wir haben Krankheiten gekämpft. Wir haben Nachbarschaftshilfe geleistet. Wir haben anderen Ländern viel Geld gegeben für Selbsthilfe oder für irgendwelche Projekte. Wir haben die Umwelt geschützt. Der Mensch hat doch schon so viel Gutes getan. Wie kommt Paulus zu dieser radikalen Aussage, alle Menschen sind Sünder? Dann guckt man in die Zeitung, ich bin auf einen Artikel gestoßen von dem Mädchen Annelie, 17 Jahre, wurde getötet von zwei Männern. Und dort heißt es dann im Fokus: Jeder Mensch ist von Grund auf böse, jeder Zehnte wird zum Verbrecher. Ich war überrascht, das zu lesen. Wenn man genau hinguckt, so ist das markiert als eine Aussage von jemand ganz Speziellem. Und zwar von diesem Kriminalpsychiater. Das ist seine persönliche Aussage. Und dann liest man weiter. Jeder Mensch ist von Grund auf böse, sagt Haller. Erst durch Erziehung und Erfahrung wird er zum sozial verträglichen Wesen. Jeder Mensch ist böse, erst durch Erziehung und Erfahrung wird er zum sozialverträglichen Wesen. Ich fand das interessant, die Aussage. Aber dann war ich auch ein Stück weit überrascht, als zum Schluss dann das doch nochmal relativiert und korrigiert wurde. Dort heißt es, der Mensch ist erst einmal gut. Ganz unten, das Markierte, das kann man so nicht stehen lassen von dem Kriminalpsychiater, das muss man jetzt nochmal korrigieren. Und dort heißt es als Aussage, der Mensch ist erst einmal gut. Anders als Haller sind andere Experten nicht der Meinung, dass der Mensch von Grund auf böse ist. Der Mensch kommt ihnen zufolge unschuldig zur Welt und erst die schlechten Einflüsse seiner Umgebung lassen ihn zum Verbrecher werden. Zwei Meinungen, oder besser gesagt, diese Meinung, die letzte Sicht, die wird ja schon seit 240 Jahren gelehrt und vertreten von Experten sozusagen, wo es dann heißt, der Mensch hat eigentlich einen guten Kern, da ist viel Gutes im Menschen, aber leider sind da die Eltern und die schlechten Freunde und die schlechte Umgebung, die machen alles kaputt. Die Aussage von Paulus, die steht dagegen, müssen wir Paulus' Aussage korrigieren. Immerhin ist Paulus' Aussage 2000 Jahre alt. Also noch viel früher, als die Experten sagen, dass der Mensch gut ist. Aber gerade diese 2000 Jahre lehren uns, dass der Mensch sich nicht verändert hat. Dass der Mensch geblieben ist, verdorben und schlecht. Ich durfte dieses Jahr im Espelcamp mit dabei sein. Und das Thema war ja Olympiade. Und dann habe ich mir in der Vorbereitung Gedanken gemacht, ich durfte die Andacht mit den Kindern machen. In der Vorbereitung habe ich mir Gedanken gemacht, wie wäre es, wenn man mal einfach guckt, wie ist die Olympiade überhaupt entstanden, damals vor 2700 Jahren. Es gibt Aufzeichnungen von vor 2700 Jahren, die ersten Sieger, die es da verzeichnet sind. Und zeitgleich liest man auch immer wieder von Sportlern, die versucht haben, schon bei den ersten Olympiaden zu täuschen, zu betrügen, irgendwie die Jury hinters Licht zu führen. Das sind gleich die ersten Aufzeichnungen mit von der Entstehung der Olympiade. Was lesen wir heute? Wenn die Olympia ansteht, Dopingskandale, Betrügereien, schon gleich im Vorfeld. Und ich muss auch sagen, auf dem Espelcamp selber, unter den Sportlern war es auch nicht anders. Der Mensch ändert sich nicht, das ist sein Wesen. Es steckt von klein auf in uns drin, wir müssen uns nicht mit unseren Kindern hinsetzen und ihnen das Böse beibringen, sondern es steckt drinne. Wir müssen ihnen nicht zeigen, wie man lügt, wir müssen ihnen nicht zeigen, wie man andere schlägt, das steckt drinne. Eine unserer Mädels, im Alter von 2 oder 3 Jahren, wir hatten sie zu Bett gelegt und nachdem wir aus dem Zimmer rausgegangen sind, hat sie einen Filzstift genommen und dann hat sie die ganze Wand bemalt, hat sie die ganze Bettdecke bemalt, hat sich selber komplett bemalt und ist mit dem Stift in der Hand eingeschlafen. Am nächsten Morgen, wir haben natürlich, bevor sie wach geworden ist, ein Foto gemacht. Am nächsten Morgen fragt Maria sie, wer war das, wer hat das alles gemacht? Und sie ahnte wahrscheinlich schon, oh, das kommt nicht gut, ich werde gleich wahrscheinlich bestraft. Sie sagt mit dem Stift in der Hand, Norwen war das. Wir haben ihr das nie beigebracht. Aber sie weiß schon, sich herauszudrehen aus solchen Situationen. Wir sehen, dass Paulus' Aussage genau das ins Schwarze trifft. Wir machen auch genau diese Erfahrung, dass der Mensch schlecht ist, dass der Mensch böse ist. Vor circa 90 bis 100 Jahren lebte ein Mann, dessen wissenschaftliche Arbeit sehr stark dazu beigetragen hat, dass man die Atombombe bauen konnte. Er war Physiker und er hat auf der einen Seite gesehen, welche super Möglichkeiten es gibt mit der Atomkraft. Auf der anderen Seite sagt er dann, das wahre Problem der Menschheit liegt in den Herzen und Gedanken der Menschen. Es ist nicht ein physikalisches Problem. Es ist einfacher, die Zusammensetzung des Plutonismus zu ändern, als den boshaften, ich-bezogenen Geist eines Menschen. Ich fürchte nicht so sehr die Explosionskraft der Bombe, damit meint er der Atombombe, vielmehr die Macht der Bosheit des menschlichen Herzens, seine Explosivkraft für das Böse. Es war Einstein, der das gesagt hat. Er hat gesehen, wir erfinden sehr viel. Der Mensch erfindet sehr viel. Aber er erfindet auch sehr viel Böses. Und darin zeigt sich auch besonders die Verdorbenheit des Menschen. Er erfindet so viel Böses. Unser Abschnitt fing an mit einem Deshalb. Wörtlich übersetzt könnte man sagen, wegen diesem. Und da müssen wir uns fragen, ja, wegen was denn? Was ging unserem Text voraus? Ich möchte einen ganz kleinen Überblick geben über das, was schon im Römerbrief vorausgegangen ist. Römer Kapitel 1 bis 11 ist der lehrmäßige Teil von Paulus, wo erstmal die Grundlage liegt, den Heilsweg aufzeigt. Ab Kapitel 12 sehen wir dann, was es für unser praktisches Leben bedeutet. Und dann lesen wir, nachdem Paulus die Einleitung schreibt im Römerbrief, kommt er gleich zur Notwendigkeit des Heils. Warum ist es notwendig, dass Gott einen Heilsplan schafft? Und da sagt Paulus, Juden und Heiden haben sich verschuldigt vor Gott. Es gibt keinen, der vor Gott dasteht und sagen kann, ich bin nicht schuldig geworden. Dann zeigt er einmal die Methode. Man könnte es mit Methode bezeichnen, also die Rechtfertigung durch Glauben. Wie hat sich Gott das gedacht, dass Menschen zum Glauben kommen? Es ist die Rechtfertigung durch Glauben. Dann haben wir auch gleich ein Beispiel, und zwar Abraham. Anhand von Abraham wird es deutlich. Abraham lebte vor dem Gesetz, da gab es das Gesetz noch nicht. Gott sagt, komm, und Abraham folgt. Ohne zu wissen, wohin, ohne zu wissen, wie lange, ohne zu wissen, warum, er folgt einfach. So hat sich Gott gedacht, Menschen zu retten. Das ist sein Plan, dass Menschen seinem Ruf glauben, dass sie sagen, es ist der Ruf, er führt mich zum Heil, er hilft mir, er hilft meiner Seele. Dann kommen wir in Kapitel 5 zum Ergebnis der Rechtfertigung. In Kapitel 5, die ersten Verse bis Vers 11, da sagt Paulus, jetzt haben wir Frieden. Das Ergebnis ist Frieden mit Gott. Wenn wir diesen Schritt gegangen sind im Glauben, dann haben wir Frieden mit Gott. Und dann kommen wir zu unserem Text und da zeigt Paulus einmal die Größe des Heils. Wie groß das Heil doch ist, die Gnade Gottes. Und das haben wir gelesen, dass sie größer ist als das, was Adam kaputt gemacht. Gottes Gnade ist größer als das, was kaputt gegangen ist. Und Paulus erklärt zunächst einmal, wenn wir uns Vers 12 nochmal vor Augen halten, wie die Sünde zu uns Menschen gekommen ist. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Ein Mann tut etwas und das hat Auswirkungen für viele. Adam war die Tür, durch die die Sünde in diese Welt, die Macht der Sünde in diese Welt hineingekommen ist. Ein Mann tut etwas und es hat Auswirkungen für viele. Wir haben jetzt vor kurzem die Olympiade gehabt. Da hat Brasilien gegen Deutschland gespielt im Finale und Brasilien hat dann letzten Endes doch gewonnen. Und dann liest man in den Titeln, Megastar Neymar schießt Brasilien zu Fußballgold. Ein Mann hat Auswirkungen für die ganze Mannschaft. Die ganze Mannschaft hat letzten Endes gewonnen. Aber ein Mann hat das vollbracht, worauf es ankommt. Er hat das Tor geschossen. Nun, bei Neymar war das jetzt zum Positiven. Bei Adam war das zum Negativen. Er war verantwortlich für das, was die ganze Mannschaft oder Menschheit dann betrifft. Es war nicht nur einfach so ein bisschen blöd, was Adam gemacht hat, so ein bisschen unangenehm. Mensch, warum machst du sowas? Naja, komm, schwamm drüber. Nein, durch Adam ist Sünde und Tod zu uns gekommen. Der Tod in dreifacher Hinsicht, geistlich, wir Menschen leben getrennt von Gott. Vieles das, was der Mensch vorher von Gott wusste, ist zerstört. Wir gucken wie in einem Spiegel, der zerschlagen ist, in tausend Teile. Und man guckt rein und das ist alles kaputt. Und man kann dann manchmal nur noch die Konturen sehen. Das ist unser Bild, das ist zerschlagen. Wir haben nur noch wenig von Gott, was im Gegensatz dazu Adam und Eva vor dem Sündenfall wussten. Der Tod kam in leiblicher Form. Adam und Eva sind nicht sofort gestorben. Nicht sofort tot umgefallen. Und dennoch mussten sie sterben, als Folge der Sünde, als Folge des Sündenfalls. Und der ewige Tod, getrennt von Gott, sogar nach dem Tod. Es kam durch Adam die Sünde in Einzahl. Und durch die eine Sünde kamen dann die vielen Sünden. Mit der Sünde in Einzahl ist gemeint die Macht der Sünde. Und diese Macht der Sünde bewirkt es, dass wir viele Sünden begehen, dass wir unter dieser Sünde verkauft sind. Die einzelnen Sünden sind nur die Symptome. Wir kennen das, wenn wir eine Wunde haben. Plötzlich entsteht eine Wunde. Dann wäre es falsch, nur die Wunde oberflächlich zu behandeln, sondern irgendwas ist grundsätzlich im Körper nicht in Ordnung. Und man muss dieser Sache auf den Grund gehen. Man kann nicht einfach nur die Symptome behandeln, sondern man muss das Wurzel an der Übel packen. Und genau das ist hier auch gemeint mit der Sünde. Es ist eine Macht, es ist eine Kraft da, die viel größer ist als wir Menschen. Wir Menschen kommen gegen diese Macht nicht an. Etwas ist grundsätzlich mit dem Menschen nicht in Ordnung. Und dieser Macht können wir nicht beikommen mit Erziehung, mit guter Erziehung, wie wir es vielleicht gehört haben. Dieser Macht können wir nicht beikommen mit positivem Denken, denk immer positiv. Dieser Macht können wir nicht mit Psychologie beikommen. Diese Macht ist viel stärker als wir Menschen und wir sind unter diese Macht verkauft. Adam hat damals stellvertretend für die ganze Menschheit diese Entscheidung getroffen und diese Entscheidung hat bis heute Auswirkung. Paulus bezieht sich hier auf Adam als eine real existierende Person. Ich betone das deswegen, weil es wichtig ist. Adam ist hier nicht nur ein Symbol oder ein Prinzip, sondern eine real existierende historische Person. Adam hat wirklich gelebt. Das ist dann wichtig, wenn Menschen versuchen, Schöpfung und Evolution irgendwo zu verbinden und zu vereinen, dann passt Adam vielen da nicht hinein. Adam hat tatsächlich gelebt. Was hat Adam denn so Schlimmes getan, dass Gott so stark bestrafen muss? Ist das nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen? Adam hat doch nur eine Frucht genommen. Etwas Banales eigentlich, oder? Lesen wir uns einmal 1. Mose Kapitel 3, die Verse 1 bis 7. 1. Mose Kapitel 3, die Verse 1 bis 7. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihren Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Warum bestraft Gott gleich mit dem Tod? Was haben die denn so Schlimmes getan? Man hört das oft, wenn man sich mit Menschen unterhält, die das vielleicht noch nicht so ganz verstanden haben. Die haben doch nur eine Frucht genommen. Erstens kommt es da zum Vorschein, was im Menschen drin ist, bei dieser Frucht, als sie diese Frucht genommen haben. Wenn es etwas ganz Schwieriges wäre, das Adam machen müsste, um von Gott wegzulaufen, wenn er etwas ganz Schwieriges machen müsste, dann wäre Adam vielleicht nur aus Bequemlichkeit und Faulheit bei Gott geblieben. Es musste etwas ganz Einfaches sein. Es ist bei uns heute nicht anders. Vielleicht leben in unserer Gesellschaft sehr viele exzellente Bankräuber. Die würden das perfekt machen. Sie tun es aber nicht, weil es zu viel Arbeit ist, zu viel Aufwand ist. Und jetzt kommt ins Haus die Steuererklärung und man muss nur 2, 3 Kreuze machen oder eben auch nicht machen. Und dann fällt es einem leicht, das zu machen. Es war etwas Einfaches, nur eine Frucht essen, scheinbar Einfaches, aber dahinter steckt eine ganze Botschaft. Adam musste keine schwere Aufgabe lösen oder weit weglaufen und sich in einer Höhle verstecken, sondern er musste einfach nur die Frucht nehmen. Bankraub, klar, ist ganz schlimm. Aber wenn wir dann Dokumente nicht wahrheitsgemäß ausfüllen, da zeigt sich dann, ob ich dieses Prinzip der Wahrheit, der Ehrlichkeit wirklich verstanden habe und praktiziere oder ob ich das hier so mache und da anders mache. Es muss ein Prinzip sein, dass wir dahinter, das, wo wir hinterstehen. Zweitens steckt hinter diesem Einfachen auch ein Symbol. Gott hätte Adam auch einfach zwei elektrische Knöpfe geben können. Ein grüner Knopf, ein roter Knopf. Grün ist mit Gott leben, rot ist ohne Gott leben, eigenen Weg gehen. Und jetzt müsste Adam sich entscheiden, ja, welchen Knopf drückst du? Und durch das Drücken des Knopfes sagt Adam eine ganz bestimmte Botschaft aus. Es ist nicht nur einfach das Drücken, sondern es steckt eine Botschaft dahinter. Ich musste wieder staunen. Es war nicht etwas Einfaches. Wenn ich jetzt hier ein Glas mit Gift hinstelle und wir sind nur Erwachsene im Raum, und ich sage, Leute, hier ist Gift drinne. Bitte, ihr wisst, es ist tödlich. Ich könnte mich eigentlich, wenn wir nur Erwachsene wären und alle das verstanden haben, könnte ich mich darauf verlassen, es geht keiner bei und trinkt das einfach oder probiert mal. Adam ist da ganz schmerzfrei. Er geht hin und probiert. Das hat er gemacht. Gott sagt, du wirst sterben. Es ist tödlich. Wir verstecken die giftigen Dinge ganz weit weg von unseren kleinen Kindern, damit sie nicht drankommen. Wir nehmen das wichtig. Adam geht und macht es ganz bewusst und er nimmt davon. Es ist nicht etwas Banales, es ist nicht etwas Kleines, sondern er bringt damit etwas zum Ausdruck. Es ist eine ganze Botschaft. Paulus demontiert hier den Menschen grundlegend. Es ist nichts Gutes im Menschen. Es hat doch eine kosmische Dimension. Paulus sagt, die Sünde ist in die Welt, in den Kosmos gekommen. Wenn wir Menschen zum Mond fliegen, dann ist da auch Sünde. Wenn wir Menschen zum Mars oder Jupiter fliegen, dann nehmen wir die Sünde dahin mit. Das sagt Paulus und das deckt sich auch mit der Realität, mit dem, was wir so erfahren und auch mit der Erfahrung, mit dem, was wir so sehen um uns herum. Und weil die Auswirkung so weltweit ist, ist auch die Mission daran geknüpft und auch weltumspannend. Ist die Mission untrennbar mit diesem Gedanken zusammen, alle Menschen sind gesündigt, also müssen wir auch zu allen Menschen rausgehen. Wir sind unter die Sünde verkauft und die Folge der Sünde ist nicht einfach nur ein schlechtes Gefühl oder irgendetwas Unangenehmes, sondern es ist der Tod. Und jedes Mal, wenn wir mit Leid, mit Krieg konfrontiert werden, mit etwas Bösem, dann werden wir daran erinnert, wie Gott über Sünde denkt. Jedes Mal, wenn wir vielleicht Angehörige durch Tod verlieren oder wenn wir selber kurz vor dem Tod stehen, dann merken wir, wie Gott eigentlich über Sünde denkt. Genauso wie wir Abscheu haben über Leid und Tod und Krankheit. Genauso hat Gott Abscheu über Sünde. Sünde ist nicht etwas, worüber man geteilter Meinung sein kann, wo man vielleicht kulturabhängig diskutieren kann. Sünde ist radikal und endgültig. Sünde bedeutet das Ausklammern Gottes, das Rebellieren gegen Gott. Im großen Stil, wenn man sagt, ich lehne Gott grundsätzlich ab, oder vielleicht auch im kleinen Stil, dass man sagt, nee, in diesen einzelnen Dingen, da hat Gott mir nichts zu sagen. Wir leben in dieser sündigen Welt, werden von sündigen Eltern gezeugt, geboren und erzogen. Wir wiederum zeugen und gebären und erziehen sündige Kinder. Und wir sind nicht in der Lage, auch nur ein einziges Gesetz zu halten. Wenn man öfters auf dem Bau arbeitet, habe ich festgestellt, gibt es so unterschiedliche Arbeitsmethoden. Jeder arbeitet so ein bisschen anders. Manche Menschen gibt es, die arbeiten sehr gerne mit den Messwerkzeugen, Wasserwaage und so weiter alles. Überall wird das benutzt. Es gibt andere Menschen, die sind dann so ein bisschen mehr nach Augenmaß ausgerichtet. So, das passt schon. Und oft sind das dann vielleicht gerade die Helfer, die dann irgendwo helfen. Naja, passt schon. Und dann kommt der Bauherr und was macht er dann? Er nimmt dann die Wasserwaage, das ist ja sein Bau, und dann wird kontrolliert. Er nimmt diese Messwerkzeuge und dann kann er anhand dieser Messwerkzeuge ganz genau sagen, guck mal, hier bist du abgewichen. Genau das macht Gott mit dem Gesetz. Das Gesetz ist hineingekommen und Gott sagt, siehst du, der Mensch ist total daneben, der Mensch ist total sündig. Er ist einfach nicht da, wo Gott ihn eigentlich haben wollte. Wir müssen diesen Kontrast ganz deutlich sehen. Paulus selbst macht hier das ganz deutlich. Er ist der sündige Mensch. Und wenn wir verstanden haben, was Sünde ist, wie tief wir in der Sünde waren, dann verstehen wir auch, wie weit dieser Weg ist, dass wir so sind, wie Jesus, wie Gott uns haben will. Dass wir verändert werden in das Bild Jesu Christi. Es ist ein Weg. Und es ist nicht im Gottes Sinne, dass wir sagen, ich bin bekehrt, ich bin in der Gemeinde, ich komme in den Himmel, alles andere interessiert mich nicht. Nein, jetzt geht es erst los, dass wir wachsen, dass wir verändert werden. Wir nennen das Heiligung, dass wir gleich werden, wie Christus gleich ist. Paulus zeigt uns hier auf der einen Seite die Dunkelheit, die verdorbene Seite des Menschen, und er kommt dann zu dem Licht. Und wir kommen zu dem zweiten Punkt. Alle sind unter der Sünde verkauft, wegen einem, Adam, und jetzt einer für alle gestorben. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Adam wird hier als Typus auf Christus erwähnt in den Versen davor. Adam ist der einzige Mensch in der Bibel, der als Typus auf Christus erwähnt wird. Und zwar nicht, weil die sich so ähnlich sind, sondern wegen der Gegensätzlichkeit. Adam hat etwas kaputt gemacht und Christus baut etwas auf. Denken wir nochmal an Neymar, an den Fußballspieler. Ein Mann hat dafür gesorgt, dass die ganze Mannschaft gewonnen hat. Und jetzt haben wir einen Mann, der alles zerstört hat, Adam. Er steht an der Spitze der Menschheit. Und jetzt kommt der eine, der alles wieder gerade biegt, der alles wieder verändert in positiver Weise. Und das ist Jesus Christus. Jemand hat mal geschrieben, der Weg von keiner Sünde zur Sünde ist einfacher, weil dort einfach nur zerstört wird, als von vielen Sünden zu keiner, weil dort etwas aufgebaut wird. Adam hat etwas zerstört und Jesus muss dafür leiden, Jesus muss dafür sterben. Dieser Leidensweg Jesu ist viel größer und viel tiefer und schwerer als das, was Adam gemacht hat. Stellen wir uns vor, wir haben in dem Text gelesen, dass die Gnade Gottes überreich geworden ist, dass die Gnade Gottes größer ist als die Sünde. Stellen wir uns vor, da ist ein Mann, der ist ca. 60, 70 Jahre alt. Er blickt auf sein Leben zurück und er stellt fest, er hat so viele finanzielle Schulden angehäuft. Da hat er Geld geliehen, dort hat er Geld nicht zurückgegeben, dort hat er Gläubiger geprellt, dort hat er Schaden verursacht. Und so zog sich das durch sein ganzes Leben über viele Jahre und jetzt nach 60, 70 Jahren blickt er zurück und er kann seine Schuld nicht mal beziffern. Er weiß nicht mal, welche Zahl man angeben müsste. So groß ist seine Schuld. Und jetzt trifft er unerwartet einen Freund. Dieser Freund ist sehr, sehr reich. Sie befreunden sich und der reiche Mann erfährt von diesem armen Mann, wie hoch er verschuldet ist. Und er sagt zu ihm, gib mir doch eine Zahl, dass ich diese Schuld ausgleichen kann. Und der Mann sagt, ich weiß die Zahl nicht. Ich kann das nicht mal in Zahlen kleiden. So hoch ist meine Schuld. Über 60, 70 Jahre immer wieder Schulden gemacht und finanziellen Ruin gehabt. Und da sagt dieser reiche Mann, okay, wir machen das so. Ich stelle dir einen Scheck aus und ich schreibe dort rein 5 Millionen Euro. Wird das reichen? Ich denke, so viel Schaden kann ein Mann in einem Leben nicht verursachen, dass man das mit... Also es ist einfach übermäßig viel. Ja, das wird unendlich reichen. So ist auch Gott. Es ist so viel Schuld angehäuft. Und Gott gibt seinen Sohn und das reicht für alle. Und das reicht auch noch für viel mehr. Wird dieser arme Mann jetzt denken, oh super, meine Schuld ist bezahlt. Jetzt gehe ich fröhlich drauf los und mache genauso weiter. Nein, er wird sagen, Dankeschön, aber jetzt muss ich was ändern. Jetzt mache ich das nicht mehr. Christus hat uns gerecht gemacht, haben wir gelesen. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird Rechtfertigung oder dieser Begriff etwas rechtfertigen oft ein bisschen anders verstanden, weil der Begriff so einen kleinen Deutungswandel vielleicht auch gemacht hat. Bei uns wird Rechtfertigung oft gebraucht, wenn jemand etwas macht, vielleicht etwas Komisches oder vielleicht etwas nicht Gutes, und dann wird er zur Rede gestellt. Warum machst du das? Und jetzt muss er sich rechtfertigen. Jetzt muss er ein Argument bringen, wo andere sagen, okay, das kann ich nachvollziehen oder vielleicht auch eben nicht. Jetzt vor kurzem habe ich auch gelesen, musste sich eine Politikerin rechtfertigen. Sie hat ihr Lebenslauf gefälscht und sie wurde daraufhin dann befragt und sie sagt, ich wollte keinen enttäuschen. Ich wollte keinen täuschen. Ja, warum macht man das denn? Die Rechtfertigung bei Gott sieht aber anders aus. Die Rechtfertigung bei Gott, es ist ein klarer Schuldspruch. Ein ganz klarer Schuldspruch. Die Delikte, die Straftaten, die sind auch ganz klar. Die können wir nicht von der Hand weisen. In meinem Leben, in deinem Leben, im Leben von allen Menschen. Die Delikte, die Straftaten, die sind da. Der Schuldspruch, er steht schuldig. Und zwar ist die Anklage so hart, dass wir vor Schockstarre nicht mal auf die Idee kommen, dass wir eine Ausrede finden für unsere Schuld. Die ist so glasklar, diese Anklage. Die Beweislast, die erdrückt uns. Und es wäre einfach nur dumm, eine Ausrede dafür zu finden. Paulus hat in den ersten Kapiteln gezeigt, dass wir schuldig sind und die volle Strafe empfangen müssen. Wir können nicht darauf hoffen, dass der Richter vielleicht so im Geheimen hofft, dass wir Kaution zahlen und dann sind wir wieder frei. Das können wir nicht. Wenn Schuld da ist, dann muss Schuld beglichen werden. Wir würden nie auf die Idee kommen, wenn wir eine Hypothek bei der Bank haben, hinzugehen und sagen, Leute, seht das doch nicht so eng. Streicht doch ein paar Zahlen. Das machen wir nicht. Das können wir auch nicht bei Gott machen. Seht das doch nicht so eng. Streich doch ein paar Zahlen oder streich doch ein paar Straftaten. Was muss also passieren? Was muss passieren? Es gibt nur eine Möglichkeit, und zwar die Stellvertretung. Vor vielen Jahren stand ich in Preußisch-Ollendorf an der Eisdiele und vor mir stand ein kleiner Junge und er wollte sich ein Eis kaufen. Und der hat sein Eis bestellt, nimmt das in Empfang und er merkt plötzlich, oh, ich habe zu wenig Geld. Ich habe kein Geld mehr. Nun, ich stand von der Seite und mir hat das richtig Freude gemacht, ihm auch noch auszuhelfen. Ich habe ihm, weiß nicht, 50 Cent oder was gegeben. Er hat das genommen, bezahlt, ist weggelaufen. Genau das ist passiert. Gott hat für dich und für mich bezahlt. Er hat das stellvertretend getan. Und am Kreuz sehen wir, dass Gott zornig ist. Am Kreuz sehen wir, dass Gott bestraft hat, dass Gott gerecht ist. Am Kreuz sehen wir auch, dass Gott uns unendlich liebt. Am Kreuz sehen wir, dass Gottes Zusage, dass er dich und mich liebt, nicht einfach so dahergeredet ist. Ja, ich liebe dich. Sondern er hat was getan, er hat es gezeigt. Am Kreuz sehen wir, dass du und ich, dass wir gerechtfertigt sind. Lasst uns leben wie gerechtfertigte Menschen, die keine Schuld mehr haben. Lasst uns immer wieder über das Kreuz sprechen. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Lass es uns in unseren allgemeinen Wortschatz reinlassen, dass wir über das Evangelium sprechen. Ganz natürlich. Wie wenn wir über Haus, Auto, Bau sprechen, dass wir auch über das Evangelium sprechen. Dass es ganz natürlich wird. Was macht ein zu Tode Verurteilter, wenn er plötzlich ein Schreiben bekommt, du bist gerechtfertigt gesprochen? Wie wird er mit diesem Dokument umgehen? Was wird er damit machen? Und wir haben dieses Dokument, wir können nachlesen in Römer 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis, wir können das nachlesen im Wort. Lasst uns das unser Dokument sein, es ist ein juristisch beglaubigtes Dokument, weil Gott selbst es sagt. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Und aus dieser gerechtfertigten Stellung heraus sollen wir leben. Und die Rechtfertigung, die Befreiung der Schuld vor Gott ist jetzt nicht das Ende, sondern der Anfang eines Weges, eines Prozesses. Und zwar die Gleichgestaltung, die Gleichwerdung, wie Jesus ist. Jetzt geht der Weg erst los mit Gott. Jetzt müssen wir wachsen, aus dem tiefen Dreck herausgezogen. Jetzt müssen wir Christus ähnlich werden. Ich komme zum letzten Punkt. Bei den Musketieren heißt es, alle für den einen. Damit ist dann gemeint, wenn einer von den dreien irgendwie Not ist und Hilfe braucht, dann kommen die anderen zwei und helfen ihm. Alle für einen. Damit ist nicht gemeint, dass Jesus in Not ist und unsere Hilfe braucht, sondern wir wollen alle für den einen leben. Wir wollen unser Leben aus Dankbarkeit dem einen hingeben, wie wir gelesen haben, damit wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Was machen wir jetzt damit? Was machen Todgeweihte, wenn sie plötzlich leben können? Ich weiß nicht, ob dieses Beispiel bekannt ist von Pater Maximilian Kolbe, ein polnischer Geistlicher, der 1941 im Auschwitz, im Konzentrationslager, gefangen gehalten wurde, weil er Juden geholfen hatte.
Und in diesem Lager ist einer geflohen. Und es war damals so die übliche Maßnahme, die anderen abzuschrecken, dass man dann willkürlich sich 10 Leute ausgesucht hat und sie dann bestraft hat, damit es sowas nicht nochmal passiert. Und unter diesen 10 Leuten, die dort ausgesucht wurden, von dem Lagerkommandanten, war auch ein Lagerinsasse, Franciszek Gajowniczek, ein Pole. Er fleht diesen Lagerkommandanten an: Bitte, ich habe 2 Söhne, ich habe eine Frau, lasst mich am Leben. Er fleht laut. Maximilian Kolbe, er hört sich das an von der Seite und er sagt dann zum Lagerkommandanten Karl Fritsch: Darf ich an seine Stelle treten? Nimm mich für seine Stelle. Der Lagerkommandant, er geht sogar darauf ein und kurze Zeit später werden dann alle 10 auch hingerichtet und sie sterben. Franciszek überlebte das KZ. Wie wird er in Zukunft über Maximilian Kolbe gedacht haben? Wie wird er über Maximilian Kolbe gesprochen haben? Wird er ihn überhaupt in Erinnerung behalten, den Maximilian Kolbe? Ich denke, uns ist das allen klar. Er wird in Ehrfurcht vor ihm sprechen. Er wird sich immer wieder an ihn erinnern. Und man kann dann über Franciszek Folgendes lesen: Er reiste durch Europa und die USA und berichtete über das Wirken des Paters. Seine Frau Helena starb 1977. Später heiratete er erneut. Seine zweite Frau Janina überlebte ihn und erklärte anlässlich seines Todes, er habe stets eine Gegenwart Pater Kolbes wahrgenommen und sei nun zu ihm gegangen. Wir hören daraus, dass da katholische Elemente drin sind, aber er ist durch Europa gereist und er hat davon weiter berichtet, was der Pater getan hat, weshalb er leben darf. Reisen wir durch Deutschland, erzählen wir, dass wir den ewigen Tod entronnen sind, dass wir ewiges Leben haben, dass wir leben dürfen und ewiges Leben haben, dass wir eine neue Identität in Jesus Christus haben. Und aufgrund dieser Tatsache schreibt jemand, also dass uns vergeben worden ist: In den großen Glaubensrichtungen des Buddhisten und des Mohammedaners gibt es weder für die Notwendigkeit noch für die Gnade der Versöhnung einen Platz. Der klarste Beweis dafür ist der einfachste. Er liegt in den Chorälen des christlichen Gottesdienstes. In einem buddhistischen Tempel widerhallt niemals ein Ausruf des Lobpreises. Mohammedanische Gläubige singen niemals. Ihre Gebete sind in ihrer höchsten Form Gebete der Unterwerfung und der Bitte. Nur selten klingen in ihnen die frohen Töne der Danksagung. Der Jubelgesang derer, denen vergeben ist, erschallt in ihnen nie. Der christliche Glaube ist der einzige, in denen in dieser Fülle so viel Danklieder und Loblieder gesungen werden, weil Anlass dazu ist. Wir sind gerechtfertigt. Wir haben Anlass, Lobes- und Danklieder zu singen. Das können Mohammedaner nicht, das können Buddhisten nicht, keiner. Und deswegen ist es auch schön, wenn wir diese Chöre hören und Danklieder und Jubellieder singen. Alle, die gerechtfertigt sind vor Gott, sollen nicht angetrieben von Zwang, nicht angetrieben von Angst, sondern aus Dankbarkeit für den einen leben. Alle für einen. Lasst uns alle für diesen einen leben und unser Leben in Dankbarkeit da hineinlegen. Aus dem heutigen Predigtinhalt ergibt sich dann eine Folge und das hören wir dann die nächsten Male ab Kapitel 6. Ab Kapitel 6 heißt es dann: Was sollen wir nun sagen? Also da geht es weiter in diesem Thema und dann steigen wir in einen weiteren Punkt ein. Alle wegen einem. Wir sind alle durch Adam in der Sünde, unter die Sünde verkauft. Einer für alle gestorben und jetzt lasst uns alle für diesen einen leben. Amen.